Ihr Instrument, die Oboe, ist ja sehr prominent insofern, als kein Konzert anfangen kann, ohne dass Sie, jetzt speziell Sie, bei den Berliner Philharmonikern zurzeit aufstehen und das reine A Ihren Kollegen geben und die müssen sich dann nach Ihrer Stimmung richten.
Soweit die Legende, ja. Wir sind weit davon entfernt, dass irgendjemand auf mein A hört beim Einstimmen. Also das ist tatsächlich so eine sehr alte Tradition und früher war das so, dass die Oboe im Vergleich zu den anderen Instrumenten einen sehr durchdringenden Klang hatte, deswegen sozusagen den Kammerton angegeben hat. Heutzutage ist das eigentlich irrelevant geworden, weil wir überall Stimmgeräte haben und weil ich auch sagen würde, dass bei uns, gerade in Berlin, bei den Philharmonikern, dass man das A geben nützt, um nochmal den letzten Chat auszutauschen auf Neudeutsch mit dem Nachbarn, was denn gestern, was er gemacht hat und was die Frau gekocht hat. Also, dass jemand wirklich mal auf mein A hört, das ist eigentlich eine Legende.
Das ist jetzt ein bisschen ernüchternd, was Sie sagen. Ich habe das immer für ein Ritual gehalten und jetzt sind alle ruhig, jetzt wissen wir, jetzt geht's los.
Vollkommen richtig. Es ist ein Ritual und ist eine Initiation des Konzertes, also insofern stimmt das vollkommen. Nur, dass jemand, so wie Sie vorhin gesagt haben, zuhört auf das A und sich danach richtet und danach vielleicht sogar stimmt. Das gibt es in manchen Orchestern tatsächlich. Also je kleiner das Orchester, desto mehr hören die zu und stimmen danach. Je größer das Orchester und das Ego des Orchesters, desto weniger wird zugehört.
Sie waren 2 Jahre lang in Ihrer Heimatstadt Solo-Oboist bei den Bamberger Symphonikern, sind seit 1992 bei den Berliner Philharmonikern Solo-Oboist. Ist das so der Gipfel dessen, was man erreichen kann?
Also als Oboist im Orchester gibt es vielleicht wenig, was drüber geht, aber natürlich, wissen Sie, wenn man etwas erreicht hat im Leben, von dem man immer geträumt hat und woran man gearbeitet hat sein Leben lang, bis man es dann endlich hat, in dem Augenblick, wenn man es hat, eröffnen sich ganz andere Perspektiven und man träumt von ganz anderen Dingen. Also ich würde sagen, 2 Jahre nachdem ich die Stelle in Berlin gewann und sozusagen aus dem Probejahr heraus war und feste Stelle hatte, gab es ganz andere Ziele. Und dass ich noch da bin, ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes, weil es ist so ein bisschen wie eine Art musikalische Familie. Und natürlich darf man nicht vergessen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele wunderbare Orchester auf der ganzen Welt. Aber ich würde sagen, wir haben immer noch die beste Auswahl an Dirigenten, die es auf der Welt gibt. Das, was als Ära hinterlassen wurde von jemand wie Herbert von Karajan zum Beispiel, das Legato-Spiel, das unforcierte Spiel, das Aufeinanderhören, das muss mit jedem Dirigenten vollkommen neu erarbeitet werden. Also deswegen braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn das Orchester unter jedem Dirigenten ganz anders klingt. Und als Nikolaus Arne Kur, einer meiner wesentlichen Mentoren in meinem musikalischen Leben, zu uns kam, hat er Dinge von uns verlangt, die ich noch nie machen musste in einem Orchester, geschweige denn in einem Ensemble. Das war schon eine große Umstellung, die aber nach einigen Jahren Zusammenarbeit mit ihm unglaublich schöne Früchte getragen hat.
Bereicherung Ihres Ausdrucksrepertoires auf die Weise.
Ganz, ganz bestimmt. Und auch Bereicherung des eigenen Horizonts, weil jeder der 128 Musiker hat ja von dem jeweiligen Stück, also der Symphonie oder Ouvertüre oder Konzert, eine vollkommen eigene Vorstellung. Und egal wie gut ein Dirigent ist und wie genau seine Vorstellung ist, er muss erst einmal das Ensemble vor sich überzeugen, dass sie mit ihm an einem Strang ziehen. Man muss das Orchester überzeugen. Nur dann kommt halbwegs das heraus, was der Dirigent sich vorstellt.
Als Oboist haben Sie in der symphonischen Literatur sehr viele prominente freie Stellen, wo Sie aus dem Orchester herausgehoben sind, also sowohl durch die Komposition, aber auch durch den Ton Ihres Instruments. Da gab es mal umfängliche medizinische Untersuchungen, die festgestellt haben, dass gerade Bläser, die vor solchen freien Stellen stehen, schlecht schlafen in der Nacht vorher, dass die Herzrasen bekommen, auch schon kurz vor der Stelle, bevor es soweit ist. Passiert Ihnen das, ich würde sagen, als Routinier, der Sie sind, obwohl man in der Kunst ja nie routiniert sein soll, aber immerhin, Sie haben alles schon mal gespielt, passiert Ihnen sowas auch noch?
Das passiert auch noch, ganz bestimmt. Und das Problem ist, je kürzer die Stellen sind, desto mehr hat man Angst davor. Also natürlich, Routine ist nichts Verwerfliches, sogar etwas sehr Wichtiges und etwas Schönes, was immer mit Formalismen einhergeht. Man bereitet sich darauf vor, man isst vielleicht ein paar Bananen, trinkt einen Beruhigungstee, was weiß ich, schläft gut, wird von der Ehefrau nochmal geküsst. Ich würde sagen, je kurzfristiger und schlechter man vorbereitet ist, desto mehr ist die Gefahr und das Risiko, dass man so einem Herzrasen verfällt. Ich sage immer zu meinen Studenten und auch mir selber, wenn ich mich gut vorbereitet habe, gibt es eigentlich wenig Grund, aufgeregt zu sein. Aber ganz ehrlich, von 100 Konzerten, die ich spiele, passiert bei einem etwas so Unvorhergesehenes, dass ich dann noch aufgeregt bin.
Haben Sie mal eine richtige Katastrophe erlebt?
Naja, ich habe zum Beispiel bei meinem Debüt in Wien im Musikverein, war hinter mir das Orchester, die haben angefangen zu spielen, die Orchestereinleitung. Und als ich anfangen wollte, merkte ich, dass zwischen den beiden Lamellen meines Röhrchens, also meines Mundstücks bei der Oboe, ein Haar war. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja das Instrument schon, sagen wir mal, 40 Jahre gespielt. Habe das noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich wusste aber, wenn ein Haar zwischen diesen Lamellen ist, kommt überhaupt kein Ton, gar nichts. Deswegen habe ich einfach die Oboe wieder abgesetzt und habe dann, nachdem das Orchester auch langsam sich einigen konnte, abzuebben, habe ich dann dem fragenguckenden Publikum gesagt, ja, ich musste jetzt 40 Jahre lang Oboe spielen, damit ich hier bei meinem Debüt hier bei Ihnen, damit so etwas passiert. Und dann war Thomas Quasthoff in der ersten Reihe, der sagte nur, na, du hast es gut, du hast ja wenigstens noch Haare.
In Heidelberg, jetzt kommen wir mal auf das Programm beim Frühling 2017. In Heidelberg werden Sie unter anderem mit Tianhua Yang spielen, die beim Frühling 2016 zum ersten Mal in Heidelberg öffentlich gespielt hat und großen Erfolg hatte. Die beiden anderen, gestehe ich, kenne ich persönlich nicht. Mir fällt als erstes das Oboenquartett von Mozart ins Auge bzw. ins Ohr, was sie da spielen werden. Ein wunderschönes Stück, sehr dankbar für die Oboe.
Es ist ein Stück, was ziemlich herausragend ist im Oeuvre von Wolfgang Amadeus Mozart, weil es wirklich für einen ganz bestimmten Solisten geschrieben wurde und nicht wie die Geigenkonzerte und die Klavierkonzerte, meistens für ihn, die Geigenkonzerte für befreundete Künstler. Er hat die Flötenkonzerte zum Beispiel als Auftrag geschrieben für jemanden, den er wirklich gehasst hat, weil er brauchte Geld. Und dieses Quartett, KV 370, hat er geschrieben für einen unglaublich verehrten Oboisten von ihm. Das heißt, wo er wusste, dass er das spielen kann. Das ist ein sehr, sehr schwieriges, forderndes Stück. Dankbar, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, dankbar ist es eines der schwierigsten Werke in dieser Zeit. Dankbar ist immer nur dann etwas, wenn es leicht von der Hand geht. Und das kann man bei diesem Oboenquartett keineswegs sagen.
Der Oboist heißt Friedrich Ramm, war in der Kurpfalz, gehört er in die legendäre Hofkapelle Karl Theodors. Im letzten Satz scheint Mozart dem Ramm einen kleinen Scherz gemacht zu haben, in dem plötzlich ein Rhythmuswechsel ist, mit dem man vielleicht, wenn man es Prima Vista spielt, nicht so rechnet, könnte man aus dem Takt kommen.
Aber das kann man ganz bestimmt. Allerdings muss man sagen, wenn man da angekommen ist, dann ist das Schwierigste schon geschafft. Das ist sicherlich ein musikalischer Scherz, aber von einem Könner zum anderen Könner. Und dieses KV 370 ist ein übersprühendes Werk und die Oboe also in einer Art benutzt, wie er kaum ein anderes Blasinstrument bedacht hat.
Dann gibt es zweimal fantasieüberschriebene Stücke, einmal von Benjamin Britten, das zweite ist von einem etwas jüngeren als Britten, aber auch einem Engländer, heißt auch Fantasie, den kann ich gar nicht aussprechen. Wo haben Sie den aufgegraben? Wie heißt der?
Der heißt Mirren und das ist auch schon das Einzige, was ich dazu weiß. Ich habe das Stück noch nie gesehen und noch nie gehört. Wir haben es entdeckt und haben gedacht, das ist ein Stück, was original für diese Besetzung geschrieben ist. Und wenn es Fantasie ist und es uns von anderen Künstlern als sehr gutes Stück beschrieben wurde, haben wir es ins Programm genommen. Es gibt erstaunlicherweise sehr, sehr viele Oboenquartette, aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, gerade als Festivalleiter und Intendant und so weiter und als reisender Musiker, spiele ich so 30 bis 40 neue Stücke im Jahr. Also in jedem Konzertrepertoire mache ich mindestens ein neues Stück. Dieses ist jetzt ganz besonders, weil wir hier sitzen und ich dieses Stück noch nie gehört und nie gesehen und noch nie gelesen habe. Insofern kann ich dazu gar nichts sagen, außer dass ich gehört habe aus England von meinen englischen Freunden, dass es ein wunderbares Stück sein soll.
Dazu muss ich sagen, dass wir etliche Monate vor dem eigentlichen Konzertereignis darüber reden. Insofern ist das natürlich verzeihlich, dass Sie noch voller Vorfreude sind. Zum Britten vielleicht noch ein Wort.
Also Britten ist ein absolutes Meisterwerk, wie sehr viele Stücke von Benjamin Britten. Und das habe ich sehr, sehr oft gespielt. Es beschreibt, wie eine Musikkapelle von der Ferne kommt und man hört also das Klopfen der großen Trommel und dann kommen die kleinen Chinellen dazu und so hört es auch wieder auf. Gesanglich, schön, tumultuös, ein bisschen wie Maler Erste, wenn die Blaskapelle von der Seite über die Bühne spielt. Und dann hört es aber genauso viel, verschwindet die Blaskapelle auch wieder in der Ferne und hört dann mit dem letzten Klopfen des Cellos auf. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit Tianhua Yang, einer der wunderbarsten Geigerinnen unserer Zeit, einen tollen Partner habe, sowohl für KV 370 von Mozart, wie auch dafür, weil es so fordernd ist für die Geige, also für diesen Primarius, sage ich mal.
Herr Mayer, ich habe gelesen, dass Sie auch an dem Instrument experimentieren und sich überlegen, wo kann ich noch Verbesserungen hinkriegen. wo können Sie denn überhaupt noch bei so einem schon eingeführten und alteingesessenen Instrument noch Verbesserungen machen? Die Spielbarkeit, der Ton, worum geht es da?
Für den normalen Feldwald- und Wiesenoboisten ist eine Oboe vor 30 Jahren eigentlich fertig gewesen. Aber um von diesem Feldwald- und Wiesenoboisten, der im Orchester schön, rund und wenig negativ auffallend spielen soll, wegzukommen, wenn ich mit einem Instrumentarium wie einem Steinway-Flügel oder einer Stradivari-Geige auf einer großen internationalen Bühne konkurrieren möchte in Klangschönheit und Klangfülle, dann braucht es ein Instrument, wo ich das Gefühl habe, das ist limitless, also hat keine Grenzen. Und bis man dahin kommt, da gibt es sehr, sehr viel zu tun, sehr viel zu forschen. Ich mache das seit über 30 Jahren. Das ist schon meine zweite Firma, für die ich arbeite. Und ich habe das große Glück, dass ein Freund von mir, der Chef da dieser Firma ist, eben auch mir eine carte blanche gegeben hat, um alles umzusetzen, was ich denke, was sich auch umzusetzen ließe und wo es sich lohnen könnte, daran zu arbeiten. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die man nicht verbessern kann. Eine Partitur von Ludwig van Beethoven und ein Premier Cru von Chateau Margaux kann man nicht verbessern. Okay, aber eine Oboe, da ist noch viel Spielraum.